Sie hören einen Podcast von DRS1. Doppelpunkt.
Ohne einen Tropfen Treibstoff rund um den Globus fliegen. An diesem ehrgeizigen Ziel schafft der Westschweizer Psychiater und Abenteurer Bertrand Piccard. Der Traum will er sich 2011 erfüllen, und zwar mit einem Solarflugzeug Solar Impulse. Das Flugzeug ist 1,5 Tonnen schwer und hat Flügelspannweite von einer grossen Passagiermaschine. Vor kurzem ist Bertrand Piccard dem Traum ein Stück näher gekommen. 25 Stunden lang haben er und sein Co-Pilot André Borschberg getestet, wie so ein Flug könnte sein, und zwar im Simulator, der von der ETH extra entwickelt worden ist. Der Peter Jäcki war dabei, hat mit den Piloten geredet, mit Ingenieuren, Meteorologen und mit Sponsoren von dem 100 Millionen Franken Unternehmen.
Daedalus weiß um die Gefahr. Eindringlich beschwört er seinen Sohn: Ich ermahne dich, Ikarus, halte dich auf der mittleren Bahn, denn wenn du zu tief gehst, werden die Wellen des Meeres die Federn beschweren, und wenn du zu hoch fliegst, wird das Feuer der Sonne sie versengen. Also, zwischen beiden musst du fliegen, nicht zu hoch, nicht zu tief. Zusammen mit seinem Sohn will Daedalus aus der gemeinsamen Gefangenschaft auf Kreta fliehen. Der Luftraum bietet den einzigen Weg, da König Minos das Meer rund um die Insel kontrolliert. So erfand Daedalus das geeignete Luftfahrzeug, Flügel aus Vogelfedern, die er mit Wachs an einem Gestänge befestigte. Zunächst geht alles gut, doch nachdem sie Samos und Delos zur linken und Lepinthos zur rechten passiert haben, wird Ikarus plötzlich übermütig. Er steigt so hoch hinauf, dass die Sonne das Wachs seiner Flügel schmilzt. Die Federn lösen sich, Ikarus stürzt ins Meer und ertrinkt.
Fast 3000 Jahre nach der Ikarus-Tragödie. Auf dem Militärflugplatz Dübendorf fängt das Abenteuer an mit umgekehrten Vorzeichen. Je mehr Sonne, umso besser. Sie ist der Motor von einem der grössten technologischen Abenteuer von unserer Zeit.
Es ist klar, das Solar Impulse ist nicht nur ein Flugzeug, der sollte mit Solarenergie ohne Treibstoff um die Welt fliegen. Solar Impulse ist eine Botschaft, es ist eine Geisteshaltung, die wir möchten mit dem Publikum teilen.
Der Bertrand Piccard, 50, Psychiater und Abenteurer. 1999 fährt er mit dem Ballon zusammen mit dem Engländer Brian Jones als erster Mensch nonstop um die Erde. 22 Tage mit dem Orbiter. Der erste Weltrekord in der Familie Piccard stellt aber der Grossvater Auguste auf. Als erster Mensch steigt er in einem Ballon 16'000 Meter auf in die Stratosphäre. Der Vater von Bertrand, Jacques Piccard, taucht mit dem U-Boot Batiscaf als erster zur tiefsten Stelle des Ozeans. Auf 10'900 Meter im Mariano-Graben im Pazifischen Ozean. Und jetzt? Jetzt wird der Sohn Bertrand der erste Mensch sein, der mit einem bemannten Solarflugzeug mit der Solarimpuls rund um den Planet fliegt.
Ich habe in meiner Erziehung immer gelernt, dass Erforschung soll nützlich sein. Das Ziel ist nicht nur Rekorden zu brechen, sondern neue Lösungen bringen, um neue Möglichkeiten. So dafür natürlich, wir brauchen Neugierde. Aber wie kann man neugierig sein? Ich glaube, dass die Hauptsache ist, dass wir müssen lernen, gegen die Gewissheit und gegen die Gewohnheiten kämpfen. Wir müssen das wirklich lernen. Es gibt immer diese Gewissheit, diese Hindernisse für Fortschritt. Jedes Mal, dass wir haben eine Gewissheit, es ist ein Hindernis, das erlaubt uns nicht, weiterzugehen. So, wir müssen diese Gewissheit identifizieren und zerstören. Das heißt, dass wir müssen akzeptieren, Zweifel zu haben. Weil wenn wir haben keine Gewissheit, wir haben Zweifel, weil wir wissen nicht genau, was ist die Wahrheit. Und nur mit Zweifel können wir einen offenen Geist haben, um neue Lösungen zu finden. Das heißt, dass wir müssen gleichzeitig fähig sein, etwas und das Gegenteil zu akzeptieren. Ich glaube, wirklich das Kern von Pioniergeisteshaltung, das ich habe von meinem Vater und Großvater verstanden.
Dort in Dübendorf wird der Ernstfall geübt. Die beiden Piloten, die viermotorige Solarimpuls um einen Globus steuern wollen, hocken je 25 Stunden im Flugsimulator. Nonstop. Der Bertrand Picard und der André Borschberg. Der Simulator hat die ETH Lausanne extra für das Unternehmen entwickelt. Er steht in einem grossen, schwarzen Zelt, wo kein Licht von aussen reinkommt. Der André Borschberg ist der CEO von der Firma Solarimpuls und ehemaliger Pilot von der Schweizer Luftwaffe.
Das ist ein sehr großer Simulator mit 5 verschiedenen Screens. Das erlaubt uns, also 180 Grad Sichtbarkeit haben zu können. Das erlaubt uns auch, Sichtanflüge mit diesem Flugzeug machen zu können bei Nacht und bei Tag. Und das ist sehr wichtig, dass man das gut trainiert, weil dieses Flugzeug hat unkonventionelle Flugeigenschaften.
Sie müssen wirklich verstehen, dass ein Flugzeug, der ist so leicht, 1,5 Tonnen und 61 Meter Spannweite, kann nicht in der Luft reagieren wie ein normales Flugzeug. Ist viel mehr sensibel und auch, es ist sehr paradoxal.
Drückt man den Steuerknüppel nach links, sagt Bertrand Picard, dreht das Flugzeug nach rechts und umgekehrt. Die Steuerung sei sehr viel schwieriger, sensibler als bei einem gewöhnlichen Flüger, und zwar wegen der riesigen Flügelspannweite und dem leichten Gewicht. Die Schwere von der Leichtigkeit.
André und ich, wir werden jeder 25 Stunden in der Cockpit bleiben mit dem Flugsimulator. Das ist auch eine Weise zu üben und zu kontrollieren, dass die Ergonomie geht gut, dass die Instrumente laufen gut und so. Und wir müssen auch üben, alle die Software, es ist eine Planification Tool. So, der Computer kann kalkulieren sehr schnell, wie können die nächsten 1, 2 oder 3 Tage in der Luft sein, um eine Entscheidung zu nehmen zwischen einer Route oder einer anderen Route.
Wie nahe kann der virtuelle Flug an die Wirklichkeit herankommen?
Es kann sehr nah sein, aber natürlich, es ist nicht so spannend für den Pilot. Der Pilot in den Cockpit mit dem Simulator wird nicht die gleiche Spannung haben, so es wird vielleicht ein wenig mehr langweilig sein in der Simulator als in der Luft.
Also 25 Stunden an einem Ort zu sitzen, das ist ja... Freuen Sie sich darauf?
Ja, ich freue mich sehr viel, weil es ist ein erster Schritt, bevor wir machen den echten Flug. Aber es ist klar, dass es nicht einfach wird, ohne zu bewegen während 25 Stunden. Aber wissen Sie, wenn wir fliegen um die Welt, es wird 5 Tage und 5 Nächte sein, ohne zu bewegen.
Sie sagen, 5 Tage, 5 Nächte werden Sie am Stück im Cockpit sein. Das stelle ich mir auch sehr, sehr mühsam vor eigentlich.
Ja, es wird Momente sein, wo die Leute werden müde sein. Ja, das ist klar. Und wir haben einen Autopilot, so der Pilot kann ein wenig Ruhe manchmal nehmen, einige Minuten, und dann wieder selbst fliegen.
Man kann nicht eigentlich schlafen für eine halbe Stunde oder Stunde.
Ich mache sehr viel Autohypnose, Self-Hypnose. Das ist eine gute Weise zu ruhen, aber ohne total zu schlafen.
Das heißt, Ihr ursprünglicher Beruf hilft Ihnen jetzt auch bei diesem Projekt?
Ja, als Psychiater und Hypnotherapeut, ich habe sehr viel über menschliche Verhalten und Schlafzyklus und Aufmerksamkeit und Bewusstsein gelernt. Aber es geht auch auf die andere Seite. Das heißt, dass für meinen Beruf als Arzt Lebensqualität ist von die Leute ist sehr wichtig. Und dieses Solar Impulse Projekt ist auch eine Weise, über Nachhaltigkeit zu sprechen, um wirklich zu zeigen, dass die nächste Abenteuer in die 21. Jahrhundert sind über Lebensqualität.
Doch bevor das solche Gedanken sozusagen real beflügelt werden, ist die Reise erst Anfang virtuell. Ein wichtiges Ziel von diesem Simulationsflug: Das Mission Team übt das Zusammenarbeiten. Ein Team mit 50 internen und um die 100 externen Mitarbeitern. Darunter Meteorologen, Ingenieure aus verschiedensten Disziplinen, Flugdynamiker. Dann das Austesten der Bordsysteme, der Energieversorgung, der Ergonomie des Cockpit. Was man bei diesem virtuellen Marathonflug lernt, wird im ersten Solarimpuls-Prototyp berücksichtigt. Der ist im Moment in der gleichen Halle hier in Dübendorf im Bau und soll bis Ende Jahr fertig sein.
Solarflugzeuge gibt es seit beinahe 4 Jahrzehnten. 1972 befestigte Amerikaner Robert J. Boucher als erste Solarzellen an ein unbemanntes, ferngesteuertes Flugzeug, der Sunrise One. Am 4. November 1972 fliegt die Sunrise als erstes Gerät mit Sonnenkraft. Es steigt etwa 100 Meter hoch und kreist rund 20 Minuten in der Luft. Das Flugzeug mit etwa 10 Metern Spannweite ist 10 Kilogramm schwer. Der erste bemannte Solarflug der Geschichte gelingt 1979 mit dem Gossamer Penguin des Amerikaners Paul McCready. Der Flug ist kurz und nur 4 Meter über dem Boden. 1981 gelingt dem amerikanischen Piloten Stephen Ptacek die Überquerung des Ärmelkanals. Ein neueres Sonnenflugzeugbeispiel liefert die US-Weltraumbehörde NASA. Sie entwickelte das unbemannte Solarflugzeug Helios. Eine Weiterentwicklung soll später Wochen oder gar Monate lang in der Luft bleiben können. Das 580 Kilo schwere Flugzeug hat etwas über 75 Meter Spannweite, mehr als ein Jumbo. Angetrieben von 14 Elektromotoren. Mit diesem Fluggerät gelang im August 2001 ein neuer Höhenflug-Weltrekord, nämlich 29,4 Kilometer. 2 Jahre nach dem Rekord stürzte die unbemannte Helios ab.
Jetzt trinkt er. So, er muss die Maske. Ok, tu aimerais faire de l'entraînement où? Répète.
Sion.
Compris. Also jetzt werden wir profitieren für ein Landetraining auf Flugplatz Sion zu machen. Also ich muss
Der Flugleiter Brian Jones sitzt im Kommandopult, vor ihm ein paar Computerbildschirme. Der Brian Jones ist ein alter Weggefährte von Bertrand Piccard. 1999 haben sie zusammen mit dem Ballon Orbiter den Weltrekord Non-Stop-Fahrt um die Erde gemacht. Der grösste Monitor zeigt Solarimpuls, Immatrikulationszeichen HBSIA, auf ihrem Flug über Schweizer Landschaften. Auf Tastendruck hat man die gleiche Sicht, wie es der Pilot aus dem Cockpit aussieht. Wir sind mitten im 25-Stunden-Simulationsflug vom André Boschberg. Alles sieht so aus, wie wenn es ein richtiger Flug wäre. Eine Videokamera zeigt das Gesicht des Piloten, der im Moment eine Sauerstoffmaske anhat und rechts oben im Monitor zu sehen ist. Der Simulationsflug wird live im Internet übertragen. 45 Minuten üben, 15 Minuten Pause. Das ist der Rhythmus in diesen 25 Stunden. Der Flugleiter Brian Jones erklärt, was im Moment hoch oben in der Luft abgeht. Das heisst im Simulator.
Wir sind da für ein Landetraining in Bayern. Es gibt sehr starken Seitenwind und viel Turbulenzen. Das ist auch eine Premiere für unseren Pilot, mit so schlechten Windbedingungen zu probieren. Also es ist nicht sicher, dass es kommt zur Landung. Vielleicht muss er wieder Gas geben.
Knapp 1,5 Quadratmeter Platz hat der Pilot während dem 25-Stunden-Flug im Cockpit. Doch der André Boschberg, der im Moment drin sitzt, scheint die Enge kaum zu stören. Das Ziel, der Flug um den Globus und die intensiven Übungen stehen im Vordergrund. Nach 10 Stunden Simulationsflug frage ich den André Boschberg nach dem Höhepunkt der ersten Etappe.
Also, wir haben probiert, zum Beispiel eine Notlandeübung ohne Motoren zu machen. Das haben wir nicht vorbereitet. Das war eine Entdeckung, das hat gut geläuft. Das ist ein Simulator, das ist immer einfacher gegenüber die Realität, aber das war, also für mich, das war sehr spannend und ich habe das erlebt, fast wie in einem realen Flugzeug.
Weitere 15 Stunden muss der André Boschberg noch machen. Bereits hinter sich hat der Initiant von diesem Sonnenunternehmen, der Bertrand Piccard. Bei seinem letzten Abenteuer 1999 bei der Ballonfahrt mit dem Orbiter war es zwar auch eng, aber doch nicht so wie jetzt bei der Solar Impulse. Der Bertrand Piccard nach 25 virtuellen Flugstunden.
Mit dem Ballon, ich war 20 Tage in der Luft, aber es war immer möglich zu bewegen. Wir hatten ein kleines Bett, einen Stuhl, wir hatten Toiletten. So eigentlich, es war viel einfacher als hier, wo wir könnte nicht bewegen für 25 Stunden.
Wie war das jetzt eben, 25 Stunden nicht bewegen? Wie fühlten Sie sich?
Wenn es wäre in einem normalen Stuhl in der Mitte von einem Zimmer, es würde wirklich schwierig. Aber dort, es war so spannend. Am Anfang, wenn ich bin eingetreten, ich glaubte, es war nur ein Simulator. Und nach einigen Minuten, ich habe gefühlt, es war wirklich ein echter Flugzeug. Die gleiche Reaktionen, die gleiche Verhalten in der Luft, mit Verbindung mit Radio, mit dem Team. Und ja, diese Erlebnis, dass ich war wirklich in der Luft. Und es war ein wenig lang, zwischen 3 am Morgen um Sonnenaufgang, weil dort passiert nicht so viel. Und zum Ende, ich hatte ein wenig Wehen in den Beinen.
Ruhepause, Sie haben mir erklärt, dass Sie mit Autohypnose Ruhe finden. Haben Sie das jetzt hier auch gemacht?
Ja, meine einzige Weise zu ruhen, das war mit Autohypnose. Ich habe 6x 20 Minuten gemacht und in diesen Erlebnissen, der Körper schläft, aber nicht den Kopf. So, ich konnte folgen, was passiert. Ich konnte die Augen manchmal aufmachen, um zu sehen, wie verhält sich das Flugzeug. Aber ich konnte wirklich den Körper ruhen. Und nach 25 Stunden, ich war total aufmerksam. Ich war besser zum Ende von dem Flug als am Anfang. So, das war ein sehr gutes Signal.
Also Sie haben den Schlaf überhaupt nicht vermisst?
Ich habe diese 20 Minuten in verschiedenen Momenten gehabt, durch den Nachmittag und der Nacht. Und ich habe nicht gefühlt, dass ich brauche mehr Schlaf in der Luft.
Jetzt machen wir mehr Turbulenzen, dann mache ich wieder auf Ende, wie heißt das, Rückenwind? Nein, ja, Ende Rückenwind, ein Downwind, ja, auf Deutsch. Ça irait là? Ok, c'est parti et je te rentre les speed brakes et le train, je te laisse dehors. Okay, so jetzt sehen Sie wieder Neuenburger See, ist wieder für diese Übung. Das ist, diese Systeme sind fantastisch, weil man kann sich jedes Mal wieder positionieren und viele Übungen machen in wenig Zeit. Ist Ende von, was heißt, also ist neben die Piste, aber in die andere Richtung. Er muss eine 180 Grad Kurve machen nach links und wieder für Landen kommen.
Kann das Flugzeug völlig selbstständig fliegen für längere Zeit? Ferngesteuert von hier aus, von der Mission Control?
Unmöglich. Nein, nein, es gibt keine Möglichkeit von Boden aus das Flugzeug zu steuern. Das Flugzeug wird Telemetrie nach Boden senden mit Elementen, sodass unsere Ingenieure können die Maschine kontrollieren und lernen, aber wir können nur funken nach oben, nur Radio. Also kein Autopilot von Boden aus. Nein, Pilot muss da sein.
Der längste Schlaf, wie lange ist der möglich?
Also es ist eigentlich nicht Schlaf, aber Ruhepause. Wir zielen maximum 20 Minuten pro Stück. Das ist das sogenannte, ich glaube, Leichtschlaf, bevor man in Tiefschlaf kommt. Und nach 20 Minuten muss man wieder wach sein, damit man nicht im Tiefschlaf kommt.
Also 20 Minuten ruhen, das ist das Maximum.
Maximum, ja. Aber man kann auch in kürzere Pause sich erholen. Mehrere kürzere Pausen. Die Matrosen machen das, wenn die sind allein auf Segelboot rund die Welt oder so. Die haben gute Training in diese Richtung. Und wir schauen natürlich von diesen Leuten zu lernen.
Wir konstruieren zwei Flugzeuge. Der erste Prototyp mit 61 Meter Spannweite ohne Druckkabine hat den Ziel, die ersten Testflüge zu machen und dann ein erstes Zyklum Tag nach Tag in der Luft zu bleiben, ohne Treibstoff. So, wir laden die Batterien während dem Tag in der Luft, um durch die Nacht zu fliegen bis nächsten Sonnenaufgang. Und dann wir können die folgenden Tag in der Luft noch bleiben und das macht 36 Stunden. Das ist das Ziel von erster Prototyp. Dann wir konstruieren der zweite Flugzeug mit wahrscheinlich 80 Meter Spannweite mit einer Druckkabine. Und dieses Flugzeug wird dann durch Amerika, durch Atlantik und um die Welt fliegen können.
Und wie schwer wird dieses zweite Flugzeug sein dann? Das erste ist 1,5 Tonnen.
Der zweite Flugzeug wird 2 Tonnen sein für 80 Meter Spannweite. Aber wenn es gibt Fortschritte für Batterien, wenn es gibt Fortschritte für Solarzellen, wir können vielleicht nachher ein kleineres Flugzeug machen, nicht 80 Meter, aber vielleicht 70 oder vielleicht auch 61 mit den technischen Fortschritten für Energiespeichern zum Beispiel.
Dass zwei Piloten zusammenfliegen, das ist nie die Idee gewesen, oder?
Zwei Piloten nonstop um die Welt, das ist natürlich der Traum. Es ist nicht jetzt möglich mit der Technologie, die wir haben. Aber es gibt so viele Fortschritte in diese Technologien, dass es ist wahrscheinlich, dass wir können André Borschberg und ich vielleicht in 3, 4, 5 Jahren zusammen nonstop fliegen können.
Der Bertrand Piccard. Der Zeitplan für das ehrgeizige Unternehmen sieht so aus. Ende von diesem Jahr erste kleine Testflüge zu Dübendorf. Der Bertrand Piccard meint, das werden eher kleine Gümpfe sein. Alle Testflüge stehen unter dem Kommando vom Schweizer Astronaut Claude Nicollier. Der erste Tag- und Nachttestflug ist 2009 an Bayern vorgesehen. Die eigentliche Reise um die Erde mit dem zweiten neubauten Flugzeug steht in 3 Jahren auf dem Programm, 2011.
Ja, um die Welt, es wird 2011, aber das einzige Ziel ist nicht nur um die Welt. Das erste Ziel ist, dieses Flugzeug Tag und Nacht in der Luft zu behalten, ohne Treibstoff. Das ist wichtig zu verstehen. So, wir sind in einer langen Geschichte. Es ist nicht nur ein Flug um die Welt.
Gang wieder betont Bertrand Piccard, dass Solarimpuls viel mehr sei als nur ein Abenteuer. Ganz im Gegensatz zu seiner letzten Reise mit dem Ballon Orbiter. Solarimpuls soll die Menschen aus festgefahrenen Denkschemen rausfliegen.
Der Orbiterflug war mehr ein persönlicher Traum. Und es war auch eine Weise zu zeigen, dass Träume können erfüllt werden, mit genug Ausdauer, mit einem guten Team. Und viele Leute haben diese Abenteuer verfolgt, weil sie waren begeistert, durch diese Weise zu träumen und diesen Traum wirklich bringen. Aber es war nicht eine wirklich nützliche Tat. Es war mehr Abenteuer. Und Solar Impuls ist viel mehr nützlich. Solar Impuls ist wirklich eine Weise zu demonstrieren mit einem Abenteuer in der Luft, wie wir können besser leben auf dieser Planete. Wenn wir können um die Welt mit einem Flugzeug fliegen, nur mit Solarenergie ohne Treibstoff, das kann vielleicht Leute aufmerksam machen, dass die können das Gleiche auch in ihrem täglichen Leben machen. Nicht nur in der Luft, aber in ihre eigene Verhalten. Und wenn jeder Mensch würde 5 oder 10% Energie sparen, nur weil er hat den Spaß, das zu machen, das würde ein wunderbarer Erfolg sein.
Solar de Payerne, tu es autorisé à atterrir sans nœud de crosswind et wind shear reporting. Wind shear 10.
Der Prototyp vom Solarflugzeug steigt im nächsten Jahr durch den Tag auf höchstens 8500 Meter. Das zweite Gerät kann auf der Reise um den Globus bis zu 12-13'000 Meter hoch fliegen. In der Nacht sinkt der Flüger bis auf 1000 Meter über den Grund. Die Reisegeschwindigkeit ist gemütlich und spart Energie. Sie liegt zwischen etwa 35 und 100 Stundenkilometer.
Nur mit Batterien, wir könnten nicht durch die Nacht fliegen. Wir müssen auch Energie in die Höhe speichern. So in die letzten Stunden von dem Tag, wir fliegen so hoch wie möglich. Und dann während der Nacht, wir gleiten ein wenig. Wir behalten die Motoren, aber wir gehen tiefer, bis vielleicht 1000 Meter hoch. So wir sparen sehr viel Energie während der Nacht. Und dann, wenn wir haben wieder der Sonne auf die nächsten Tage, wir können steigen wieder nach maximaler Höhe. So es wird ein Flug in drei Dimensionen sein. Wir gehen hoch und tief jede Tag und Nacht.
Die Reise um die Erde wird in mehrere Etappen aufgeteilt. Wie viel und wo es genau durchgeht, das hängt vom Wetter ab. Solarimpuls ist ein Schönwetterprojekt. Dazu der belgische Meteorologe David Dehenau. Er hat früher für den amerikanischen Flugabenteurer Stephen Fossett gearbeitet. Für den Pilot, der seit Ende 07 vermisst wird und wahrscheinlich mit seinem Ultralichtflugzeug abgestürzt ist. Der David Dehenau arbeitet normalerweise als Meteorologe beim flämischen Fernsehen und gehört im Moment zum Solarimpuls-Team.
Of course we have to have lots of sun, because the solar batteries have to be charged during the flight, so we need lots of sun during the day.
Zuerst einmal brauchen wir einen Haufen Sonne, weil ja die Batterien während dem Flug aufgeladen werden müssen. Wir müssen probieren, schlechtes Wetter zu vermeiden. Gewitter, Turbulenzen, Vereisungen sind gefährlich. Fliegt man durch die Wolken und es gibt Eis auf den Flügeln, wird das Flugzeug zu schwer und es wird schwierig, um es zu kontrollieren. Das Gleiche gilt bei Turbulenzen. Wenn sie zu stark sind, wird es für den Pilot sehr schwierig, den Lichtflüger im Griff zu behalten.
Was heisst das jetzt für Planung im Flug? Rund um die Welt fliegt man höchstens 5 Tage und 5 Nächte am Stück. Ist es möglich, das Wetter für 5 Tage vorauszusagen?
In a very exact way. In the general pattern we can. But it becomes more difficult when we look into details.
Möglich ist eine allgemeine Prognose. Bei den Details aber wird es heikler. Wolken und Turbulenzen vorauszusehen ist schwierig. Da liegen falsche Prognosen drin. Das weiss man. Und das ist der Grund, wieso dass wir die Route immer in der Nähe von Flugplätzen legen, damit im Notfall sicher gelandet werden kann. Oder man wartet in der Luft an einem sicheren Ort, bis das schlechte Wetter vorbei ist. Im Moment glauben wir übrigens nicht daran, dass wir 5 Tage am Stück in der Luft bleiben. Eben wegen dem Wetter und auch, weil der Pilot so 5 Tage und 5 Nächte praktisch wach bleiben müsste. Darum denken wir eher an kürzere Etappen mit Zwischenlandungen.
Verstehe
ich das richtig? Die Flugroute rund um den Globus ist also gang in der Nähe von Flugplätzen.
Ja, aber natürlich wird es dann über dem Atlantik und dem Pazifik ein bisschen schwieriger. Beim Atlantik können wir zum Beispiel von Miami in die Karibik fliegen, dann Richtung Azoren und von dort auf Portugal. Beim Pazifik können wir von Japan ausgehen in Richtung kleine Pazifikinseln, dann weiter auf Hawaii und zum Festland von den USA und auf Mexiko. Das ist ein langer Weg, sollte aber kürzer sein als 5 Tage. Im Moment glaube ich, dass wir die Etappenlängen auf höchstens je 3 Tage runterbringen.
Wie lange wird eine Etappe höchstens sein?
I think 2000 or 3000 kilometers is the maximum distance.
Ich denke so 2000 bis höchstens 3000 Kilometer.
Was ist für euch, David Henao, persönlich das Aufregendste, das Faszinierendste, vielleicht auch an diesem Sonnenflugzeugprojekt?
Well, I was chief meteorologist for Steve Fossett's Round the World flights.
Ich bin der Chefmeteorologe beim Steve Fossett seinen Flügen um die Welt gsi. Und einmal bei einem von seinen Ballonflügen. Das war aufregend. Aber auch das Projekt hier ist aufregend. Der Unterschied zu den Fossett-Flügen ist, dass es hier um die Sorge für unsere Umwelt geht. Es geht um Klimaveränderung, um Energiefragen. Das Projekt hier hat viel einen tieferen Sinn. Für mich als Wissenschaftler ist das sehr spannend. Und es ist interessant, mit den beiden Abenteurern Bertrand Piccard und André Borschberg zusammen
zu arbeiten.
C'était quand même super. Mais par contre, l'arrêt a mal fonctionné, je ne sais pas pourquoi. Anyway, c'est pas grave. Que veux-tu faire, mon ami? 14h23.
Dass Solarimpuls auch zur Nacht fliegen kann, das ist dank dem Stromspeichersystem möglich. 280 Lithium-Polymer-Batterien, die zusammen um die 400 Kilo schwer sind, sie machen fast ein Drittel vom ganzen Flugzeuggewicht aus.
Sie müssen verstehen, dass unser Flugzeug fliegt mit der gleichen Menge von Energie wie ein großer Weihnachtsbaum mit elektrischen Lampen. So, nur mit Solarenergie, es würde unmöglich in der Luft zu bleiben, es ist nicht genug Energie. Aber mit Energieeffizienz, mit Energiesparung, mit einer sehr guten aerodynamischen Konstruktion, mit sehr leichten Strukturen, mit einer Optimisierung von jeder Komponente, dann der Flugzeug kann in der Luft Tag und Nacht bleiben, mit so wenig Energie.
Die Schwerkraft mit Leichtigkeit überlisten. Beim Sonnenflugzeug sind die Konstrukteure teilweise bis an die Grenzen von dem gegangen, wo möglich ist. So ist das Höhenruder etwa so gross wie die Spannweite von einem normalen Segelflüger, so leicht, dass man es mit einer Hand tragen kann. Möglich wird das mit Kohlenstofffasern. Fast die ganze Tragkonstruktion des Solarimpuls ist aus diesem superleichten Material. Ein Haufen Bestandteile sind speziell für das Projekt entwickelt oder optimiert worden. Neuartiges Material für die Schutzbeschichtung der 11'000 Solarzellen. Neu eine Art schwimmende Befestigung der Zellen auf den Flügeln. Die Solarzellen, die leicht gebogen sind, haben keinen direkten Flügelkontakt, weil sie sonst bei Turbulenzen würden brechen. Neu entwickelt worden sind auch Kunststoffverbindungen für das Cockpit. Eine Weltpremiere ist ein Mini-Kompressor, entwickelt von der ETH Zürich. Das Gerät wird für den Luftdruck im Cockpit eingesetzt. Der Herbert Lieser ist der Erfinder von dem Mikrokompressor.
Damit wir also sehr große Höhen fliegen können, bis auf Höhen auf etwa 12 Kilometer zum Beispiel, brauchen wir eine Druckhaltung für die Kabine. Das heißt, wir müssen die Umgebungsluft auf ein Druckniveau bringen, das in etwa 3000 Metern entspricht. Und dazu benötigen wir einen Kompressor, der aus einem Turbinenrad besteht. Und dies wird angetrieben mit einem Elektromotor. Und die Leistung darf natürlich, die Antriebsleistung darf nicht zu hoch sein. Und daher benötigen wir einen Motor, der sehr hohe Drehzahlen drehen kann, die bisher noch nicht realisiert wurden. Und die haben wir aber inzwischen mit der ETH Zürich realisiert. Und wir sind also zuversichtlich, dass wir diesen Kompressor fertig entwickeln können. Und wir wollen dann 4 Stück von diesem Kompressor im Cockpit einbauen, wobei einer an sich für die Druckhaltung ausreichen würde, aber aus Sicherheitsgründen nehmen wir mehrere mit. Der Kompressor selbst, der ist leicht, der wiegt etwa 200 Gramm und hat eine Größe wie etwas länger als eine Zigarettenschachtel und etwa den Durchmesser von einem 5-Franken-Stück. Die Drehzahl, die ist in einem Bereich, der bisher noch nicht realisiert wurde und liegt etwa bei über 500.000 Umdrehungen pro Minute.
Der Herbert Lieser, der für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Pilotensystem und Klimaanlagen für Flugzeuge entwickelt hat. 500.000 Umdrehungen pro Minute bedeutet also Weltrekord. Neu entwickelt ist auch ein sogenanntes Human-Machine-Interface, ein Mensch-Maschine-Kommunikationssystem. Es sieht aus wie eine sportliche Jacke. Innen ist sie bespickt mit 32 Sensoren und Vibratoren. Der Entwickler ist der Ingenieur Walter Karlen von der ETH Lausanne.
Die Weste hat 2 Funktionen. In erster Hand messen wir das EKG mit integrierten Elektroden. Die sind im Gewebe eingebunden und auch die Atmungsfrequenz. Auf der anderen Seite möchten wir gerne den Piloten informieren zu seinem Zustand des Flugzeugs und möchten ihn auch wecken. Das machen wir mit Vibration, die verteilt auf dem Körper ist. Das heißt, wir haben verschiedene Vibratoren auf der Weste aufgenäht, die dann entsprechend der Situation vibrieren.
Geht der Pilot zum Beispiel in einen Sekundenschlaf oder ist er kurz davor, wird er mit einem Vibrator gewarnt. Oder auch wenn das Flugzeug gefährliche Neigungen macht, auch dann kutzelt ein Vibrator.
Weil es ein Problem gibt am Flügel und er ist am Schlafen, können wir zum Beispiel, wenn es am rechten Flügel ist, vibrieren wir am rechten Arm zum Beispiel. Oder wir haben auch Vibratoren in der Bauchgegend, die sind eher für zum Aufwecken bei normalen Situationen. Diese Vibrationen werden dann eingebunden in das System. Also das Flugzeug und der Pilot werden dann eins. Wir möchten eigentlich, dass der Pilot auch unabhängig von der Bodenstation Informationen bekommt über seinen Gesundheitszustand. Das heißt, wir hätten gerne jemanden, der Computer on board, also auf dem Flieger, sagen kann, Bertrand, du bist jetzt müde, vielleicht solltest du jetzt mal deine 10 Minuten schlafen gehen.
Auch sensationell an diesem Mensch-Maschinen-Kommunikationssystem gilt die Tatsache, dass es sich automatisch den verschiedenen Piloten anpasst, den verschiedenen Physiologien von Bertrand Piccard und dem André Bochsberg. Und es ist eine von diesen Entwicklungen, die es nur dank der Solarimpuls gibt und wo vielleicht eines Tages auch anderen zugutekommt.
But they're on downwind, t'as le cap. Parce que t'es parti dans ce cas. Ah, c'est parce que je t'avais posé sur la piste 23. Autant pour moi.
Das Unternehmen Solarimpuls ist ein Musterbeispiel von der Finanzierungskunst. Denn, so scheint es, alle Zutaten, die es dazu braucht, sind bei diesem Sponsoring Meisterstück dabei. Eine gute Idee, die sich potenzielle Geldgeber damit identifizieren können. können profitieren vom Glanz, den das Projekt ausstrahlt. Von einem brillanten Verkäufer, der Vertrauen und Sympathien ausstrahlt. Vom Bertrand Piccard. Solar Impuls hat drei Hauptsponsoren oder Partner, wie sie der Spruchregelung vom Unternehmen heisst. Jeder von ihnen investiert 15 Millionen Franken, nämlich die Deutsche Bank, der belgische Chemie- und Pharma-Multi Solvay und die Schweizer Swatch-Gruppe mit ihrer Marke Omega.
Es ist ein Totalbudget von ungefähr 100 Millionen Schweizerische Franken. So, für einige Leute ist es sehr viel, für andere Leute ist es nur die Hälfte von einem Hollywood-Film. So, es ist sehr relativ. Was wir sehen, und das macht uns sehr zufrieden, ist, dass wir haben schon 77 Millionen Schweizerische Franken mit einer PowerPoint-Präsentation ohne ein Flugzeug schon konstruiert zu haben. So, das zeigt, dass der Projekt ist gut, aber es zeigt auch, dass die Partner, die Sponsoren, sind Pioniere, die haben Vertrauen und diese Leute haben wirklich eine langfristige Vision und sie haben diese Vision für Nachhaltigkeit und sie haben verstanden, dass Solar Impuls ist ein schönes Beispiel davon.
Wenn ein Wirtschaftsunternehmen einsteigt, dann überlegt man sich ganz sicher, ganz genau, was habe ich davon? Was hat die Wirtschaft davon? Was hat ein großes Unternehmen davon, wenn es hier einsteigt?
Wissen Sie, Geld ist nicht der einzige mögliche Profit. Image, Sympathie von Kunden sind auch sehr große Profit. Und unsere Partner verstehen sehr gut, dass ihre Sorge für eine nachhaltige Zukunft muss auch kommuniziert werden. Und die Leute müssen das wissen, die Kunden müssen verstehen, wer und was diese Firmen machen. Und Solar Impuls ist eine Weise, das zu zeigen. So, das Resultat ist nicht, dass sie wollen Solarflugzeuge verkaufen, aber durch Solar Impuls, sie können ihre Geisteshaltung kommunizieren, sie können ihre Firma-Politik zeigen und demonstrieren.
Also man kauft mit dem Engagement hier, kauft man Sympathie, man kauft Image, gute Emotionen.
Wir akzeptieren nur Sponsoren und Partner, die haben eine ehrliche, nachhaltige Politik. Wir würden kein Alibi sein für Firmen, die würden Solar Impuls nehmen, um glauben zu lassen, dass sie haben eine gute Politik. Nein, alle unsere Partner haben wirklich diese Geisteshaltung und deshalb akzeptieren wir, mit diesen Firmen zu arbeiten.
Zum Beispiel mit der Swatch-Gruppe, genauer mit Omega, die zum Konzern gehört. Was bringt die Swatch-Gruppe das Engagement? Die Frage geht an Swatch-Konzernleiter Nick Hayek.
Wir haben ja eine unternehmerische Tradition. Wir haben auch immer Projekte angefangen, wo wir nicht wissen, ja, bringt uns das etwas am Ende? Sondern wir sind überzeugt, dass der Weg der richtige ist. Also versuchen wir, all unser Know-how, unsere Ressourcen, auch unser Geld einzusetzen. Und wenn jemand kommt mit einem interessanten Projekt, dann sagen wir, jawohl, das könnte gelingen und das könnte ein gutes Beispiel sein, wie man Ressourcen in der Zukunft nutzt. Und dann gehen wir hinein. Aber wir machen keine Analyse, Vorteile, Nachteile, sondern wir sagen, was bringt, was können wir dort beitragen? Nicht nur Geld, sondern wir haben auch andere Ressourcen. Und ist die Leute, die das führen, sind sie ehrlich, transparent und wollen wirklich dieses Ziel erreichen? Und wenn das so ist, dann machen wir oft mit, aber da gibt es keine Analyse, was bringt's nicht.
Ich meine, das klingt gut, was Sie sagen, und ich glaube Ihnen das auch. Und trotzdem unterstelle ich Ihnen, dass man sich trotzdem einen Moment lang hinterfragt, oder sich fragt, was es bringt unter dem Strich.
Wir sind keine Buchhalter. Wir sehen die Chancen. Und wir haben dort die Chancen gesehen, dass man etwas bewegen kann. Natürlich sagt man, was könnten wir damit machen? Was könnten wir dort rausholen? Auch die Omega macht ja dort mit. Wie können wir das publik machen? Wie können wir dort natürlich auch Vorteile nutzen für die Omega? Das überlegen wir uns. Aber das ist nicht der Beweggrund. Der erste Beweggrund ist, dass das ein positives Projekt ist, dass es Chancen gibt, dass man die Gewohnheiten verändert.
Der Nick Hayek. Noch vor ihm ist 2004 als erster Sponsor die belgische Solvay-Gruppe bei Solar Impuls eingestiegen. Der Chemie- und Pharmakonzern ist weltweit tätig und entwickelt unter anderem neuartige Kunststoffe, so auch für das Solarimpuls-Cockpit mit einem Material, das super isoliert und Aussentemperaturen von minus 40 Grad abhalten kann. Geheizt wird nicht, das würde viel zu viel Strom brauchen. Die Piloten tragen aber Anzüge, die zusätzlich schützen. Zu Solvay hat die Familie Picard eine generationenlange Beziehung. Der Grossvater Auguste hat nämlich in den 20er Jahren in Belgien als Forscher gearbeitet und dort der Firmengründer Ernest Solvay lehren können. Der Claude Michel ist der Mediensprecher vom Solvay-Konzern.
We began as a main partner in this project.
Zuerst sind wir wegen unseren Mitarbeitern eingestiegen, mit einem rein internen Ziel. Die Motivation fördern, den Stolz bei diesem außergewöhnlichen Projekt dürfen dabei sein. Solarimpuls ist auch ein Sprungbrett für neue Entwicklungen im Kunststoffsektor. Mit unserem Engagement unterstützen wir unsere Produkte, unsere Entwicklungen. Und schliesslich geht es auch um unser globales Image.
And finally the global image of the company.
Ähnlich sieht das die Deutsche Bank. Die Sprecherin Maike Tippmann sagt, es ging darum,
in der Gesellschaft klar deutlich zu machen, dass wir uns für das Thema Nachhaltigkeit engagieren. Und das tun wir nicht nur mit Worten, das tun wir auch mit Taten. Dann ist das Thema nachhaltige Produkte, nachhaltige Investments für uns ein ganz wichtiges Thema, weil wir tatsächlich der Meinung sind, dass der ganze Bereich grüne alternative Investments ein unglaubliches Potenzial bietet, auch für den Anleger. Und darauf hinzuweisen, über dieses Symbol Solarimpuls, ist eine wunderbare Möglichkeit, um das sehr konkret und anfassbar zu vermitteln.
Sie investieren 15 Millionen Schweizer Franken. Haben Sie die Rechnung mal gemacht, was Sie mit diesen 15 Millionen wieder zurückbekommen?
So macht man das ja nicht. Man sitzt ja nicht da wie ein Buchhalter und kalkuliert im Endeffekt, sondern man glaubt an ein Thema. Und das ist hier natürlich ein ganz starker Faktor, eine ganz starke Komponente, dass Bertrand Piccard und André Borschberg wirklich diesen Pioniergeist verkörpern.
Aber was ist, wenn das Unternehmen abfreit? Wenn die Zukunftsvision im schlimmsten Fall abstürzt? Ein Auszug aus dem Gespräch mit dem Solarimpuls-Pilot André Borschberg.
Es wird auch ein schwieriges Flugzeug sein. Langsam, das ist richtig, aber sehr schwierig zu fliegen. Das ganze Benehmen von Flugzeug ist noch unbekannt. Man sieht schon, dass es anstrengend sein wird.
Warum vor allem?
Die große Spannweite, die kleinere Geschwindigkeit. Das heißt, wenn man eine Kurve anfängt, geht das Flugzeug einfach gesagt auf die andere Seite. Und da muss man stark aufpassen, dass man auch die Lage von Flugzeugen nicht so stark ändert, weil sonst kann man diese Fluglage nicht mehr beherrschen.
Das heißt, das wäre dann ein Absturz gefährdet?
Das könnte bis zum Absturz gehen, genau. Und wir entwickeln noch dazu weitere Instrumente, die den Pilot helfen, besser zu verstehen, wie sich die Lage von Flugzeug sich entwickelt.
Das Risiko von einem Absturz nehmen in Kauf, sagt Maike Tippmann von der Deutschen Bank. Und sie weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass kein einziges Luftfahrtunternehmen unter den Sponsoren sei, obwohl das ja logisch wäre. Aber eben, das Risiko sei ihnen auch zu gross. Ein paar Tage nach dem Gespräch mit Maike Tippmann über das grüne und nachhaltige Investment von der Deutschen Bank ist ein Protestschreiben von der Umweltschutzorganisation «Rettet den Regenwald» publiziert worden. Die Deutsche Bank, so heisst es drin, sei Südamerika mit Kreditvergaben in umwelt- und sozialschädliche Produktionen von Biotreibstoff verwickelt.
Affirmative, merci.
Donc un ou deux, full ou pas?
Non, pas trop.
Ok, c'est fait.
Ich ermahne dich, Icarus, halte dich auf der mittleren Bahn, denn wenn du zu tief gehst, werden die Wellen des Meeres die Federn beschweren, und wenn du zu hoch fliegst, wird das Feuer der Sonne sie versengen. Also, zwischen beiden musst du fliegen, nicht zu hoch, nicht zu tief.
Rund um den Globus fliegen ohne einen Tropfen Treibstoff. Antrieben nur mit Sonnenkraft. Wird jetzt der Traum vom Icarus wahr? Werden wir eines Tages als Passagier in einem Solarflugzeug reisen können? Der Solarflugzeugpionier Bertrand Piccard.
Wenn Charles Lindbergh über die Atlantik in 1927 geflogen hat, sein Flugzeug war voll von Treibstoff und er war allein an Bord, weil das Gewicht war nur für Treibstoff. Und damals, niemand konnte glauben, dass 20 oder 25 Jahre später es würde Flugzeuge sein über die Atlantik mit 100 Passagieren. So, wir sehen, dass zuerst wir müssen die Türe öffnen. Das ist die Pioniertat. Aber die einzige Sache, dass ich absolut weiß, ist, dass es ist dumm zu sagen, dass etwas jetzt nicht existiert und in die Zukunft nicht existieren wird. Nein, es wird viele Fortschritte sein und jetzt wir lachen, wenn wir denken, dass vor 500 Jahren die Leute glaubten, dass die Erde war flach. Ich bin sicher, dass wir werden in einigen Jahren lachen, wenn wir werden erinnern, dass es war eine Zeit, wo Leute haben so viel Erdöl verbrennt und dass es war eine Zeit, wo Leute haben nicht geglaubt, dass erneuerbare Energien könnte so wichtig sein. Deshalb wir müssen viel mehr offene Geist haben. Ich bin immer so traurig, wenn ich sehe, wie stur die Leute sind, wie kurzfristig ihre Visionen sind. Wir müssen wirklich die Zukunft erfinden. Wir müssen nicht die Geisel sein von unser Schicksal. Wir müssen eine andere Zukunft erfinden und wir haben die Potenzial dafür.
Der Sonnenflieger, das war der Doppelpunkt von Peter Jäcki über den Flug rund um die Welt, den Bertrand Piccard plant. Die Musik, die wir dazwischen gehört haben, ist von der Gruppe Telefon Tel Aviv. Mehr Informationen über das Sonnenflugzeugunternehmen gibt es im Internet, entweder bei uns, drs.ch, oder unter solarimpulse.com. Sie können den Doppelpunkt auch im Internet hören, drs1.ch. Und Sie können davon auch eine CB bestellen, eine Woche lang, ab morgen Freitag bis nächsten Donnerstag, immer an den Wächtigen von morgen um 8 Uhr bis oben um 6 Uhr, unter dieser Telefonnummer 0848 840 800. Eine CD kostet 31,90 Franken. Die Lieferfrist ist etwa 14 Tage.
Doppelpunkt. Sie hörten einen Podcast von DRS 1.